Wichtiger Faktor, Gott handelt, Gott ebnet den Weg. Er hält sein Versprechen ein, haben wir gesehen. Nach 70 Jahren ist Schluss mit der Gefangenschaft. Ich, der lebendige Gott, bringe euch zurück ins verheißene Land. Und Gott kommt an sein Ziel. Er bedient sich hier eines weltpolitischen Machthabers mit Namen Kyros, dessen Herz erweckt er, dessen Geist erweckt er. Und dieser König lässt zu, dass das Volk Israel zurück darf in sein Land, um sich dort neu anzusiedeln. Von Gottes Seite aus startet also dieser Traumstart, wenn wir so sagen wollen, von dem auch viele im Volk Gottes geträumt haben, endlich wieder zurück in die alte Heimat. Aber die zweite Komponente, auch von den Menschen, von dem alttestamentlichen Gemeindevolk, wird das getan, was einen Traumstart dann auch erst ermöglicht. Und das haben wir letzte Woche gesehen. Und ihr habt nochmal das Bild dazu. Nämlich die Gemeinde richtet sich neu auf Gott hin aus. Erinnert ihr euch, sie erneuern ihre Herzen. Das ist immer wieder so wichtig in unserem Glaubensleben, weil Glaube ein dynamisches Geschehen ist, ein Beziehungsgeschehen, das einer gewissen Dynamik unterliegt, immer wieder. Und es ist immer wieder so neu, dass wir, egal wie lange wir im Glauben unterwegs sind, dass wir unser Herz immer wieder Gott hinhalten und dass es sich auch immer wieder erneuern darf in der Beziehung zu unserem Herrn. Und bei der alttestamentlichen Gemeinde war es so, dass sie eben Brandopfer dargebracht haben, als Ausdruck, Herr, wir wollen mit dir ins Reine kommen, unsere Beziehung zu dir soll wieder gefestigt sein, soll mit Freude und mit Dankbarkeit und mit Vergebung gefüllt sein. Sie haben das Laubhüttenfest gefeiert aus Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber. Und sie kehrten zurück zum Wort Gottes. Und das war, glaube ich, auch nochmal wichtig. Für die Kinder Gottes heißt es immer wieder, auch für die Gemeinde Jesu heißt es immer wieder, die Zukunft fängt damit an, zurückzugehen zum Wort Gottes. Zurückzukehren zu dem, der die Zukunft ermöglichen kann. Und das ist die Rückwärtsbewegung oft zum Wort Gottes hin. Erst zurück zum Wort Gottes kann die Zukunft auch dir persönlich oder als Gemeinde einem eröffnen und deutlich machen. Und dann haben sie die Steine erneuert, nicht den Tempel, den Grundstein für den Tempel haben sie neu gelegt. Gottes Haus wird aufgebaut. Und das alles, das Wirken Gottes und die Hinwendung der Gemeinde zu Gott selbst, das mündet dann in einen bewegenden Gottesdienst. Erinnert ihr euch, das war das Ende der letzten Predigt, in einem bewegenden Gottesdienst dort, wo die Emotionen so richtig herauskamen. Da wurde Gelärm gemacht, heißt es, sodass man es bis in die Ferne gehört hat. Und dieser Lärm war ein Freudenlärm auf der einen Seite, bei den jungen Leuten. Dass sie gemerkt haben, wir haben es mit einem mächtigen Gott zu tun, der uns aus Gefangenschaft und Knechtschaft herausführen kann. Das war eine ganz tolle Erfahrung für die jungen Leute. Und die Älteren hatten mehr Wehmutstränen und Trauertränen im Gesicht, so wird es beschrieben, weil sie sich noch erinnert haben an den Tempel vor der Gefangenschaft. Und weil sie sich noch erinnert haben, dass es unsere Schuld war, dass wir in Gefangenschaft gekommen sind. Weil unsere Freizeitbeschäftigung des Sündigen war. Nicht mehr auf Gott zu hören, anderen Gottheiten zu dienen. Und Gott hat irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss damit. Und durch Propheten hat er gesagt, jetzt habt ihr eine 70-jährige Gefangenschaft vor euch. Und so kommt beides zusammen, Wehmutstränen und Freudentränen. Und der Traumstart gelingt. Und jetzt sagen sich natürlich alle, so kann es weitergehen, nicht wahr? Und so kann es auch uns gehen, wie Karim, wie du es gesagt hast, wenn wir persönlich oder als Gemeinde einen Neustart irgendwie hinlegen und der gut gelingt. Oder sei es beruflich, oder sei es als Familie, oder sei es in anderen Bereichen. Ein gelungener Neustart, da denken wir immer, so kann es weitergehen. Aber so geht es oft nicht weiter. Und heute erfahren wir, was hier das Thema ist. Und da habt ihr hier vorne mit dem nächsten Bild. Der Traumstart gerät mächtig ins Stocken. In Stocken geraten, sagen wir so manchmal, wenn etwas aus dem Tritt kommt, wenn etwas in seinem bisherigen Ablauf unterbrochen wird und dann stecken bleibt, erlahmt oder stagniert, dann sprechen wir davon, da ist etwas ins Stocken geraten. Stocken, so habe ich nachgeschaut, ist wohl abzuleiten von dem deutschen Wort Stock. Und ich weiß, ob ihr das früher schon mal erlebt habt, dass dir ein anderes Kind einfach mal seinen Stock in dein Rad gehalten hat, mit dem du gerade unterwegs warst. Ich habe es einmal erlebt und seitdem weiß ich, was es heißt, ins Stocken zu geraten. Die Flecken am Körper zeigen sich dann nicht, wenn man mit dem Fahrrad dann hinstürzt, nur weil der andere seinen Stock da mal in die Speichen gehalten hat. Dann weiß man, was es heißt, in Stocken zu geraten. bitte nicht nachmachen. Aber auf geistlicher Ebene vormachen, das erleben wir heute in Esra 4. Und wie dieses ins Stocken geraten vor sich ging und was wir vielleicht als Prinzipien dagegen halten können oder daraus lernen können, das soll uns heute mit beschäftigen. Ich weiß nicht, ob du sagst, mein Leben oder ein Teilbereich meines Lebens ist auch ins Stocken geraten, wie auch immer. Was kann ich aus dem Wort Gottes heute dafür ableiten, dass es nicht weiter ins Stocken gerät oder da nicht bleibt, sondern dass ich herauskomme? Auf was muss ich achten? Auf was müssen wir als Kinder Gottes, als Gemeinde achten, dass Neuanfänge nicht ins Stocken geraten? Und wenn ja, wie kommen wir da wieder heraus? Spannende Themen, und das wollen wir miteinander heute einmal anschauen. Und ein erster Gedanke oder ein erster Impuls heißt, gehet dem Feind nicht auf den Leim. Oder gehe deinem Feind oder Feinden nicht auf den Leim. Esra 4 beginnt folgendermaßen. Die Feinde Judas und Benjamins hatten gehört, dass die Verbannten dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel errichteten. Und sie kamen zu Serubabel und den übrigen Oberhäuptern der Familien und sagten zu ihnen, wir möchten mit euch bauen, denn wie ihr halten auch wir uns zu eurem Gott. Wir haben ihm geopfert, seit Asarhadon, der assyrische König, uns hierher gebracht hat. Ich glaube, das wissen wir alle. Ein Neustart heißt nicht das Ende aller Probleme. Angedeutet, was hier steht, angedeutet, dass es Feinde gibt, hat sich das schon im letzten Kapitel, Kapitel 3. Nur ich habe das mit euch nicht betrachtet, weil ich wusste, dass was heute ganz gewaltig damit zu tun bekommt. Aber angedeutet hat es sich schon in Esra 3, Vers 3, da heißt es, trotz der Bedrohung durch die anderen Bewohner des Landes errichteten sie den Brandopferaltar wieder an seiner alten Stelle. Also den Brandopferaltar an der alten Stelle wieder zu errichten, das war nicht so ein einfaches Unternehmen, sondern das war schon bedroht, hinterfragt und angefeindet von den Bewohnern, die auch in diesem Land waren. Also die Anfänge waren schon im Traumstab zu spüren. Aber jetzt kommen sie gewaltig zum Tragen. Wobei, ich finde schon ein bisschen auffällig, dass die Einleitung hier heißt, die Feinde Judas und Benjamins. Hier wird gleich von Anfang an von den Feinden gesprochen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, sie entpuppen sich doch eigentlich eher als Gesprächspartner, als kooperativ. Sie verhalten sich doch gar nicht feindlich, oder? Wenn ich das so lese, was hier so steht, dann möchte ich euch drei Dinge mitgeben. Ich finde, sie stellen sich erstmal höflich vor. Asarhadon, der assyrische König, hat uns hierher gebracht. Und wisst ihr, wir haben ein gleiches Schicksal wie ihr. Nicht? Wir sind auch vermischt worden, wir sind auch vertrieben worden. Das war damals so machtpolitisches Gehabe der Könige und der Herrscher, um das Volk auch gefügig halten zu können, um die Kräfte zu nehmen. Man hat sie einfach vermischt mit anderen Völkern, man hat sie einfach woanders angesiedelt, da müssen die erstmal zurechtkommen. Es diente dem Machterhalt des Königs, des persischen Königs. Und euch ging es genauso, wie es uns erging. Nur bei uns war das schon 150 Jahre früher, bei diesem persischen König hier mit dem manchmal so unaussprechlichen Namen Asarhadon. Aber das wirkt doch sympathisch und einladend und brückenbauend, dass sie sich so vorstellen. Und zweitens, sie machen ein tolles Angebot. Wir wollen mit euch bauen, ihr Lieben. Wir sehen selbst, dass ihr nicht genügend Handwerker habt. Handwerker waren damals schon gesucht und gefragt und heute auch. Wohl dem, der gute Handwerker kennt und die dann auch zuverlässig und zügig arbeiten und preiswert bleiben. Und das alttestamentliche Volk musste doch, erinnert ihr euch, die Jungen, die 20-Jährigen plus, die Generation 20 plus, die mussten sie doch zur Bauaufsicht ernennen, damit es im Tempelbau weitergehen konnte. Eine Möglichkeit war eben, weil die Älteren Leviten da nicht mehr da waren, wenn man eine Notlage hatte. Und jetzt kommen Leute von außen und sagen, wir bauen mit euch. Wir haben die Handwerker, wir haben die Kräfte, wir haben die Zeit und die Power dazu. Wir sind dabei, mit euch den Tempel aufzubauen. Danke, auf eure Hilfe kommen wir gerne zurück und nehmen sie dankbar an. Und dann noch ein drittes, wir glauben wie ihr auch. Wir teilen den Glauben, den ihr habt an den lebendigen Gott. Wie ihr halten auch wir uns zu eurem Gott, lesen wir hier. Wir haben ihm geopfert Und seit eben diesem König, der assyrische König, uns hierher gebracht hat. Na, jetzt ist doch spätestens alles okay. Puh, super, ihr glaubt wie wir. Das ist die Tür, die alles öffnet. Das ist die Tür, die die Herzen öffnet. Die glauben wie wir, die wollen uns helfen, die sind höflich, zuvorkommend. Die schickt uns der Himmel. Aber sie erzählen nur die halbe Wahrheit. Pass auf, dass du dem Feind nicht auf den Leim gehst. Sie erzählen nur die halbe Wahrheit. Ja, sie opfern auch dem Gott Jahwe, aber ihr Glaube hat es schon längst vermischt mit anderen Göttern. Wir opfern auch, ja, aber nicht nur dem Gott Jahwe. Und das war ja immer das Problem der alttestamentlichen Gemeinde, dieser Vermischung. Entweder in ihrer Glaubensbeziehung, dass sie nicht mehr alleine Jahwe gedient haben, sondern auch den anderen Gottheiten. Das war schon vor der babylonischen Gefangenschaft das Kernproblem der alttestamentlichen Gemeinde. Das war in Babylon die große Herausforderung und das Kernproblem der alttestamentlichen Gemeinde. Da sind Mischehen entstanden. Wir kommen im Laufe der Predigtreihe noch darauf zu sprechen, dass das sehr schwierig war dann für die alttestamentliche Gemeinde. Also auch nach der babylonischen Gefangenschaft war das immer wieder eine Herausforderung. Und jetzt auch hier beim Neuanfang mit Gott und bei dem Tempelbau. Und es ist immer die Frage an uns mit diesem Problem der Vermischung, wenn wir es mal übertragen in unser Glaubensleben, wo haben wir, darf ich mal so sagen, in Anführungsstrichen, unseren Glauben reinzuleben und darauf zu achten, dass wir uns nicht geistlich ungesund vermischen und dann etwas hereinkommt, was uns im Glauben, im Gemeindeleben schadet? Wo müssen wir Türen zumachen? Wo dürfen wir Türen offen lassen? Das sind ganz spannende Fragen, auch für uns, nicht? Aber die große Frage, die sich hier jetzt erstmal stellt, ist die, wie reagiert die geistliche Führung in dieser Situation? Wie reagiert Zerubabel, wie reagiert Esra und Jeschua heißt der Dritte? Wie reagieren sie auf dieses verlockende Angebot? Und ich frage dich, wie würdest du reagieren an ihrer Stelle? Die Antwort mit dem nächsten Bild und Esra 4, Vers 3. Doch Zerubabel, Jeschua und die übrigen Oberhäupter der Familien Israel sprachen, es steht euch nicht zu, mit unserem Haus unseres Gottes zu bauen. Wir allein werden das Haus für den Herrn, den Gott Israels, bauen, wie König Kyros von Persien es uns aufgetragen hat. Zwei Dinge fallen mir auf an diesem Text, an diesem Vers. Erstens, eine klare Haltung. Klare Haltung, klare Position. Wir gehen auf euer Angebot nicht ein, weil dann fängt das Problem der Vermischung wieder für uns an. Und wir gefährden, was wir eben gerade zurückgewonnen haben. Nämlich, dass wir ungeteilt unserem Gott dienen und für ihn leben wollen. Und das zweitens, eine weise Begründung. Der Kyros-Edikt wird herangezogen und der besagt, dass eben nur die Rückgekehrten, die Leute, das alttestamentliche Volk, eben diesen Tempel bauen soll. Ihr könnt es nachlesen. Esra 1, Vers 3, da heißt es unter diesem Kyros-Edikt, wer unter euch Gottes Volk angehört, soll nach Jerusalem in Juda hinaufziehen, um das Haus des Herrn, des Gottes Israels zu bauen. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Und so argumentieren dann Zerubabel und Co., nicht? Dieses Edikt geben sie ihnen und sagen, nur wir, die Verbannten, wir sollen das tun, aber nicht ihr Vermischten sollt uns an dieser Stelle helfen. Und so schaffen Zerubabel und Co. etwas, was gar nicht einfach war zu lösen in dieser Situation, aber was sich dann für später als goldrichtig erwiesen hat. Gehe deinem Feind nicht auf den Leim. Ich weiß nicht, ob ihr diese Redewendung kennt, auf den Leim gehen, oder ob ihr wisst, wo das herkommt. Jemanden auf den Leim gehen. Das hat mich interessiert. Mich interessieren immer Redewendungen. Wo kommen die eigentlich her? Warum benutzen wir die? Und warum benutzen wir manche nicht mehr? Aber warum sagen wir, da bist du jemanden auf den Leim gegangen? Und ich fand es hochinteressant. Ihr seht es mit dem nächsten Bild. Diese Redewendung kommt aus der Fangtechnik beim Vogelfang. Und zwar wurden Vögel früher mit Leimruten gefangen. Das heißt, da wurden Äste mit so einer klebrigen Flüssigkeit eingeschmiert und daneben wurde entweder ein Lockvogel gesetzt oder Futter. Und dann kamen die Vögel, Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar. Und dann kamen die da und haben sich auf die Äste gesetzt. Und was passiert natürlich? Sie kleben an den Ästen fest und sie können mit ihren Flügeln, die sie so wunderbar fliegen lassen, sie können mit ihren Flügeln nicht mehr wegfliegen. Wenn die Beine festkleben der Vögel, nutzen ihnen die Flügel nichts mehr, mit denen sie so schön wegfliegen können. Dem Vogelfänger sind die Vögel dann auf den Leim gegangen. Daher kommt die Redewendung. Die Art des Vogelfangs ist mittlerweile verboten, zumindest in Europa, so habe ich es jetzt gelesen. Aber ihr Lieben, im übertragenen Sinn erleben wir Menschen das oft auch so, oder? Und im geistlichen Sinn kann es uns passieren, dass wir dem Feind auf den Leim gehen. Dass wir festkleben und mit unseren Möglichkeiten noch flattern und fliegen wollen, aber es nicht mehr möglich ist, dass wir vorwärts kommen, dass wir weiterkommen. Und dein und mein Leben und unser Leben gerät ins Stocken. Und jetzt kommt eine ganz traurige Aussage mit dem nächsten Bild. Es geschah, dass die Bewohner des Landes alles taten, damit die Hände des Volkes von Juda schlaff wurden, um sie vom Bauen abzuhalten. Jetzt zeigt sich zum einen die wahre Motivation der Leute, die da helfen wollen, so höflich sind und sagen, wir teilen den Glauben, den ihr auch habt. Sie wollen nicht wirklich helfen, sie wollen zersetzen. Sie wollen nicht wirklich unterstützen, sondern sie wollen zerstören. Wisst ihr, manchmal zeigt die Zeit erst, welches Geistes Kinder wir sind. Oder welches Geistes Kinder andere sind. Die am Anfang so höflich, so hilfsanbietend zu uns kommen. Sie wollen alles daran setzen, um diesen Traumstart ins Stocken zu bringen. Dass die Hände schlaff werden, dass man entmutigt ist, dass es nicht mehr weitergeht. Was können wir daraus mitnehmen? Ich mache erst den zweiten Impuls, nämlich rechne mit weiteren Störenfrieden. Das hört sich jetzt auch nicht gerade wieder positiv an, aber wir kommen noch gleich dazu. Rechne mit weiteren Störenfrieden oder mit Störfeuer. Ein Störenfried, auch so ein Wort, das man mal untersuchen muss, ist einer, der den Frieden stört. Also ein Störenfried in deinem Leben ist einer, der deinen Frieden stört. Einen Frieden, den du vielleicht gerade mit Gott neu begonnen hast. Einen Frieden, wo dir gerade klar wurde, was du für Gott tun möchtest oder könntest, wie zum Beispiel damals der Tempelbau. Einen Frieden, der dir gerade deutlich gemacht hat, wozu Gott dich berufen hat. Oder einen Frieden, wo du gerade einen Neustart angelegt hast. Sei es in der Beziehung, sei es beruflich, sei es sonst irgendwie. Störenfriede. Und die Störenfriede setzen Störfeuer. Und jetzt habe ich nochmal nachgeguckt, was ist denn ein Störfeuer? Da hätte ich auch meinen Vater fragen können, weil er früher Berufssoldat war, war ja hier bei der NATO in Heidelberg. Aber ich habe selber mal nachgeguckt an dieser Stelle. Und ein Störfeuer kommt aus dem militärischen Bereich und beschreibt ein, hört mal zu, ein unregelmäßiges, aber wiederkehrendes Artilleriefeuer, welches den anderen in seinen Handlungen stören oder zerstören soll. Also ein unregelmäßiges, aber wiederkehrendes Artilleriefeuer, das den anderen lähmen und zerstören oder stören soll. Das ist ein Störfeuer. Und genauso ein Störfeuer, wiederkehrend, unregelmäßig, erlebt die alttestamentliche Gemeinde in den darauffolgenden Jahren. Und ich zeige es euch mit dem nächsten Bild. Unser Text fasst es wunderschön zusammen. Ihr könnt es hier mitlesen. Während der ganzen Regierungszeit, schaut mal genau hin, von Kyros, das war der, der den Edikt erlassen hat, dass man zurückgehen kann ins verheißene Land, 538 vor Christus. Während der ganzen Regierungszeit von Kyros, dem König von Persien, bis zur Herrschaft von Darius, ab 521 vor Christus, dem König von Persien, bestachen sie Ratgeber gegen sie um ihren Plan. Welchen Plan? Erneuerung der Herzen, Erneuerung der Steine. Zu vereiteln. Ihr Lieben, 17 Jahre lang Störfeuer. 17 Jahre lang. Und das nach 70 Jahren Gefangenschaft, nach ein, zwei Jahren Traumstart, 17 Jahre Störfeuer. Zur Vollständigkeit halber hier die Auflistung, wie sie uns in Esra berichtet wird. Da gibt es jetzt noch Details zu den Störfeuern, die 17 Jahre gedauert hat. Zum Beispiel ein ganz markantes im nächsten Bild, Hero, danke. 529 vor Christus wurde Anklage erhoben unter dem König Ahasveros. 523 gab es solche wunderbare Menschen wie Bischlam, Mithredat und Tabeel. Die dachten, wir schreiben mal einen entsprechenden Brief. Und 523 wurde nachgelegt vom Kanzler Rehum und der Schreiber Shimshai. Und sie schrieben folgenden Brief. Und da müsst ihr den mal lesen. Der wird jetzt nämlich in der Bibel erzählt, dieser Brief. Den erspare ich uns. Der wird erzählt, und er ist voller falscher Anschuldigungen, voller Verleumdungen und stellt das alttestamentliche Volk in ein schlechtes Licht. Alles nur, um den Tempelbau zu zerstören, nicht möglich zu machen. Aber wichtiger als diesen Brief, den könnt ihr nachlesen, scheint mir jetzt die Wirkung der Störfeuer miteinander noch kurz zu betrachten und dazu auch das nächste Bild. Und da ist in einem Satz alles gesagt. Die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem kam zum Stillstand und ruhte bis zum zweiten Jahr der Herrschaft von König Darius. Das heißt bis ins Jahr 520. Summa summarum, 17 Jahre Störfeuer und 18 Jahre lang Stillstand. Fast 20 Jahre lang Stillstand am Tempelbau, obgleich der Start so traumhaft war. Der Tempelbau gerät mächtig in Stocken und das geistliche Leben stagniert. Das geistliche Leben, das so gut begonnen hatte, stagniert. Was können wir dafür ableiten für unser geistliches Leben, für unser Gemeindeleben? Welche Prinzipien erkennen, die uns helfen? Ich muss schließen mit einem ersten Gedanken oder Zusammenfassung des Bibelverses heute aus Esra 4. Gehe deinem Feind nicht auf den Leim und rechne mit weiteren Stören Frieden. Das müssen wir uns zu Herzen nehmen. Das ist Realität. Dem müssen wir uns lernen zu stellen. Persönlich, aber auch als Gemeinde oder als Gruppe. Das wird einfach so sein. Wir leben noch nicht im Paradies. Wir leben auf das Paradies hinzu. Das gilt es ganz neu bewusst zu sein. Dein Glaubensleben ist mehr angefeindet, als du es vielleicht wahrhaben willst. Und unser Gemeindeleben und Gemeinschaftsleben ebenso. Und weil Esra 4 jetzt aber eigentlich nur so dieses, den Feind so stark im Blickfeld hat, möchte ich uns noch ganz am Ende eine Gegenstrategie mitgeben. Damit wir hier auch nur was Positives haben, nicht nur jetzt eine Klarheit über den Feind, sondern auch die Glaubensgegenstrategie an dieser Stelle mitgeben. Und dazu ein Wort aus dem Neuen Testament, das die meisten von uns kennen, aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8. Es ist ein bekanntes Bibelwort, aber achtet mal auf die drei Worte, die beschreiben, wie wir sein sollen. Seid besonnen und wachsam und jederzeit gefasst auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind. Wer ist der eigentliche Feind des geistlichen Lebens? Nicht die assyrischen Mischvölker, nicht die einzelnen, wie sie so heißen, Meschut und wie sie alle hießen. Nein, die dahinterstehenden Kräfte, die dahinterstehende Person, der Diabolus, der Durcheinanderbringer, der Teufel, der eigentliche Feind. Und Jesus nennt ihn den Fürst dieser Welt. Und ihr Lieben, wenn Jesus schon von ihm als dem Fürst dieser Welt spricht, dann sollten wir ihn auch ernst nehmen. Aber nicht ernster als das Evangelium, als Gott selbst und Jesus Christus, das ist klar. Aber wir müssen ihn auch ernst nehmen. Er steht hinter dem, was in Stocken geraten soll, geistlich in deinem Leben und in meinem Leben. Und jetzt folgt eine bekannte Illustration, wie ein brüllender Löwe streift eben dieser Teufel umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das Bild war der damaligen antiken Welt geläufig. Nicht Brot und Spiele, Kolosseum, die Löwen werden losgelassen, ausgehungert und dann stehst du da vor einem brüllenden, hungrigen Löwe. Und dann schau mal, wie du überlebst. Das Bild war den Leuten klar und den Christen sowieso, weil sie oft den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden. Das ist alles uns bekannt, aber jetzt möchte ich euch bitten, wisst ihr, wie der nächste Vers lautet? Wisst ihr, wie dieses Bibelwort weitergeht? Und das Wort, das jetzt kommt, dieses 1. Petrus 5, Vers 8, spiegelt uns im Grunde nur Esra 4 wieder, in seiner geistlichen Dimension. Aber wie lautet jetzt die Gegenstrategie an dieser Stelle? Und das meine ich damit, da möchte ich euch darauf hinweisen. Schaut mal hier vorne. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Ihm, diesen Feinden, das, die unser geistliches Leben in Stocken bringen wollen, ihm sollt ihr widerstehen durch was? Durch euren Glauben, aber nicht nur durch irgendeinen Glauben, sondern durch einen festen Glauben, einen gefestigten Glauben, der in Gott, in Jesus, in seinem Wort gegründet ist. Okay, und um das Ganze jetzt veranschaulich zu machen, damit ihr nicht nur nach Hause geht und sagt, ich habe so viel über Feindschaft in meinem geistlichen Leben gehört, mir ist es ganz mulmig geworden, ich komme damit gar nicht zurecht, möchte ich euch eben diese Gegenstrategie noch mit der Flipchart ein klein wenig zum Ende verdeutlichen. Dass wir da auch nochmal eine tolle Möglichkeit haben, in dieser Richtung nachzudenken. Also es gibt Leute, damals schon, deren Herz schlägt für Gottes Sache. Da haben wir den Zerubabel, wir haben Esra, wir haben den Jeschua, werden uns einige genannt. Die haben eine Leidenschaft für Gott, hier zurückzukehren, den Tempel aufzubauen, mit Gott ins Reine zu kommen. Sie bringen ihre Gaben ein, wie Gaben, um damit Gottes Sache voranbringen kann. Und von ihrer Persönlichkeit bringen sie sich ein und sind Leiter und helfen, dass diese Dinge, die Gott bereithält und ermöglicht, auf den Weg gebracht können. Wir sind auch Kinder Gottes und wir leben mit Jesus Christus in unserem Herzen. Und jeder von euch hat eine Leidenschaft, hat Gaben und hat eine Persönlichkeit, die er schon mehr oder weniger für Gott einbringt und mit ihm unterwegs ist und mit ihm lebt. Und jetzt kommt das, was in Esra 4 eben auch berichtet wird, dass es zu Störfeuern kommt. Dass man mit Stören Frieden zu tun hat. Die können ganz freundlich, ganz angenehme Zeitgenossen sein, aber sie entpuppen sich als Störfriede, als Störfeuer in deinem Leben. Manchmal erst nach einer gewissen Zeit wird es uns klar. Hier gilt es, besonnen und wachsam zu sein, sagt das Wort Gottes. Und dann, was passiert dann? Das möchte ich euch sagen, es gibt zwei Wege. Es gibt den E-Weg. Und der E-Weg besteht aus E's, wie zum Beispiel, ich mache Erfahrungen mit diesen Störfrieden. Ich mache Erfahrungen oder Erlebnisse, wäre ein weiteres E. Ich ziehe daraus gewisse Erkenntnisse, zum Beispiel auch aus dem, was wir heute vom Wort Gottes darüber gehört haben. Und es gibt noch, was könnte noch andere E sein? Ich weiß, mir fallen jetzt gerade mal diese vier ein. Vielleicht gibt es noch weitere E's. So, das ist alles noch im positiven Bereich. Diese E's. Erlebnisse, Erfahrungen, Erkenntnisse und so weiter. Erfahrungen. Die Frage ist nur, was machen diese E's mit uns? Wenn diese E's unterm Strich dazu führen, dass es zur Entmutigung kommt, dass es zu gravierenden Enttäuschungen in meinem Leben kommt, die sich einnisten in meinem Herzen und Kraft entwickeln, oder dass es zur Erlahmung kommt in meinem geistlichen Leben, dann fangen die Dinge an, ungesund zu werden für mein Leben. Und das ist doch genau passiert in Esra 4. Die Hände wurden schlaff und sie haben nachgelassen. Sie waren erlahmt, sie waren entmutigt. Das ist der sogenannte E-Weg. Der ist bis dahin gut. Aber wenn er hier runterrutscht, dann wird es auch in deinem und in meinem Leben geistlich ungesund. Und was kann ich jetzt Esra 4, das ist Esra 4, was kann ich jetzt Esra 4 dagegen setzen? Und das wäre 1. Petrus 5. Ich kann ihn dagegen setzen einen anderen Weg, das ist der sogenannte Gehweg. Also nicht der Weg, auf dem ihr jetzt heute Nachmittag vielleicht noch spazieren geht mit eurer Liebsten oder eurem Lieben oder den Kindern. Das ist auch ein Gehweg. Aber vielleicht, wenn ihr in Zukunft auf dem Gehweg unterwegs seid, erinnert ihr euch an den geistlichen Gehweg und sagt, genau, ich möchte nicht nur auf diesem Gehweg in meinem Ort unterwegs sein, sondern ich möchte auch geistlich auf dem Gehweg unterwegs sein. Und Gehweg steht einmal für den Glauben, nicht? Im festen Glauben widerstehen lernen. Und dazu brauche ich einfach Gottes Wort. Dazu brauche ich Gottes Liebe, dazu brauche ich Gottes Geist und dazu brauche ich Gottes Kraft. Das ist der Gehweg. Und ihr Lieben, was haben wir von Esra und der Gemeinde gelernt? Wie war der Neustart möglich? Wie kommt man raus aus diesem Bereich? Indem ich mich zurückbewege auf diesen Gehweg. Und jetzt müssen wir eigentlich hier uns miteinander ins Gespräch kommen. Was heißt es dann jetzt hier, zurückzugehen und aus Gottes Wort neu zu leben? Aus Gottes Liebe sich darin neu hineinfallen zu lassen? wie mit Gottes Geist hier jetzt weiterkommen und Gottes Kraft anzapfen, damit ich aus diesem Bereich herauskomme. Macht es doch einfach mal zum Gespräch in euren Familien und der Ehepartner. Macht es mal zum Gespräch in eurem Hauskreis. Da, wo ihr euch trefft. Man kann jetzt heute Morgen nicht mehr als aufzeigen, wo es hingehen soll. Und die Frage ist, auf welchem Weg willst du unterwegs sein? Auf dem E-Weg oder auf dem G-Weg? Ich hoffe nicht, dass euch das jetzt einfach denkt, das ist so eine einfache Botschaft. Ja, es ist eine einfache, grundlegende Wahrheit. Und die Umsetzung ist nicht so einfach. Aber die grundlegende Frage muss ich mir erstmal gefallen lassen. Auf welchem Weg bin ich unterwegs und will ich unterwegs sein? Und wenn du auf dem E-Weg unterwegs bist mit deinen Störenfrieden, und dein Störfeuer, das so auf dich einprasselt, und du bist noch in diesem Bereich, dann ist das alles gut. Du erziehst Erkenntnisse raus, du machst tolle Erfahrungen und sagst auch vielleicht, na so, muss anders sein. Du hast einen Gewinn davon. Aber wenn es abrutscht in diesen roten Bereich der Enttäuschungen und der Erlahmung, dann wird dein geistliches Leben ungesund. Und dann gibt es nur eine Möglichkeit zurück hierher, an dieser Stelle. Damit du von dort aus hier durch in die Zukunft kommst, die Gott für dich bereithält. Und das wird das Spannende sein, wie das im Esra-Buch gelingt. Und es wird das Spannende sein, wie es in unserem Leben gelingt. Lassen wir Gottes Wort auf uns wirken. Und jetzt freuen wir uns auf ein tolles Lied, das uns die Größe Gottes vor Augen stellt, in allen Unmöglichkeiten, die wir manchmal so erleben oder sehen. Steffen, leg los.